der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
Was ist ein guter Text oder ein gutes Buch? Ja, ich weiß, da haben wir hier im Podcast schon öfter mal drüber geredet. Aber heute wollen wir es mal wissenschaftlich angehen. Also wir, das sind heute Esther Debus und
Dorothea Winterling.
Ja, wir zwei haben uns heute Mareike Schumacher eingeladen. Herzlich willkommen, Mareike.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Mareike ist Literaturwissenschaftlerin, aber auch gelernte Buchhändlerin. Ja, nicht nur das, Mareike, du bist ja auch Bloggerin, Podcasterin und du engagierst dich besonders für die Digital Humanities, für die digitalen Geisteswissenschaften. Erklär uns doch mal, was sich dahinter verbirgt.
Genau, das ist so mein Hauptforschungsgebiet. Und wenn man das relativ einfach erklären möchte, dann kann man eigentlich sagen, das sind Geisteswissenschaften, also wie zum Beispiel die Literaturwissenschaften oder auch Geschichte oder Philosophie, also alle möglichen Geisteswissenschaften eben, die man aber mit digitalen Methoden betreibt. Also man nutzt Software, Computerprogramme, um bestimmte Fragestellungen zu verfolgen und bestimmte Erkenntnisse zu bekommen. Und bei mir in der Literaturwissenschaft oder bei uns bedeutet das natürlich, dass wir eben mit literarischen Texten arbeiten und die dann eben mit diesen Tools, mit dieser Software untersuchen. Das ist so ein Bereich, für den ich mich sehr interessiere in den digitalen Geisteswissenschaften. Man muss aber dazu sagen, das ist wirklich ein sehr großes Feld. Also es ist eine kleine Community, es machen noch nicht so viele Leute, aber es ist halt sehr divers, weil auch so viele unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. Also alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, gehört auch dazu, sowohl als Forschungsgegenstand, ob man sich nun anschaut, wie die Digitalisierung funktioniert, als auch eben um Editionen zum Beispiel zu erstellen. Also sowas gehört auch dazu. Das ist eben sehr diverses
Forschungsfeld. Ja, das heißt, dass du auch anderen hilfst, mit diesen Tools umzugehen, die vielleicht aus der Literaturwissenschaft kommen, aber es jetzt noch nicht so gearbeitet haben?
Genau, das ist was ich in dem Projekt mache, in dem ich angestellt bin. Das Projekt heißt Vortext und das hat es sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht, diese Tools und Methoden auch an Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler zu vermitteln, die bisher eher analog arbeiten, die aber so ein Interesse dafür haben. Also die sagen, oh, ich würde gerne mal diese eine Methode ausprobieren oder ich interessiere mich generell für das Feld. Und die können dann eben bei uns eben erstmal auf der Webseite schauen. Da gibt es dann auch Lerneinheiten, wo man sich das selber beibringen kann. Oder die können natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen und dann schauen wir uns das gemeinsam an.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, wie man sich das vorstellen kann, mit einem digitalen Tool an einem literarischen Text zu arbeiten?
Ja, sehr gerne. Also was ich sehr, sehr viel mache, ist, dass ich mit Named Entity Recognition arbeite. Das ist ein Machine Learning Ansatz letztendlich, mit dem man in Texten sowas wie Namen, Orte, also alles, was benannt ist, was also einen Namen hat. Das kann man da automatisch erkennen mit diesem Tool und dann kann man eben von dort aus Häufungen anschauen. Ich mache das zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, an der ich gerade sitze, mit Raum, mit literarischem Raum. Das ist so ein bisschen was anderes als jetzt ein Ort, weil es gibt eben unterschiedliche Ausprägungen von Raum. Also Orte sind dann nur ein Faktor, aber Relationen sind zum Beispiel auch interessant für Raum. Und da habe ich eben dieses Tool dann umtrainiert. Also da muss man schon ein bisschen, wenn man sich solche Tools nimmt, die kommen oft aus der Computerlinguistik und damit die literaturwissenschaftlich interessante Ergebnisse hervorbringen, muss man die schon oft umtrainieren. Das ist auch etwas mühsam, aber es ist auch sehr interessant, das zu machen. Und das wäre eben so ein Anwendungsfall. Ich habe das auch mit einem anderen Projekt gemacht, mit Genderzuschreibung. Das funktioniert natürlich auch über die Namen letztendlich, also so traditionelle Männer-Frauen-Namen zum Beispiel. Wir schauen uns das ja häufig historisch an, also da gibt es dann nicht so viele diverse Gender-Kategorien, sondern häufig sind das diese Binär-Kategorien und die kann man so einem Tool auch sehr gut beibringen. Und dann kann man sich sowas anschauen, wie in der Literatur des 19. Jahrhunderts werden sehr viel mehr männliche Genderzuschreibung verwendet als weibliche. Es kommen sehr viel mehr männliche Figuren vor als weibliche. Solche Dinge kann man sich dann anschauen.
Also das heißt, ihr zählt Dinge, die ihr vorkommen, Häufigkeiten. Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also bei dieser Methode ist es ein Zählen. Bei vielen anderen Methoden gehört das auch dazu, aber die Methoden sind natürlich auch unterschiedlich komplex. Also eine andere digitale Methode ist die Netzwerkanalyse. Die hat auch was mit Zählen zu tun. Also da werden auch, das ist jetzt in der Dramenforschung sehr, sehr aktuell, da können dann zum Beispiel gemeinsame Auftritte von Figuren gezählt werden. Also es ist schon irgendwie auch dieser quantitative Faktor mit drin, aber das ist halt nicht alles, sondern es wird dann halt auch betrachtet, wie verhalten sich dann diese Figuren zueinander. Also das ist ja eine physikalische Simulation letztendlich, die dann hinter dem Tool steckt, die dann auch zeigt, welche Figuren sind sich nahe, weil sie eben häufig zusammen auftreten zum Beispiel, und welche Figuren sind sich nicht so nah. Welche Figur ist quasi so ein zentraler Link zwischen Figuren? Also wo muss man quasi, muss die Information durch, um von einer Figur zu einer anderen zu kommen? Das sind dann solche komplexeren netzwerkartigen Strukturen, die man sich da anschaut.
Und ist das jetzt ein Vorteil, wenn man sowas digital macht, im Gegensatz zu analog? Weil sowas hat man ja früher analog gemacht, notwendigerweise.
Genau, und das geht natürlich auch immer noch. Und für mich ist es natürlich ein Riesenvorteil, sonst würde ich das nicht machen. Ich kann das auch nochmal an einem dritten Beispiel, vielleicht von der dritten Methode, die sehr viel näher noch an den eher traditionellen Literaturwissenschaften ist, das ist die digitale Annotation. Da kann man das immer ganz gut illustrieren, weil das im Prinzip haargenau das ist, was man analog auch macht. Also man nimmt sich ein Buch und unterstreicht mit einem Textmarker alles, was einem auffällt. Und dann kommt einem plötzlich irgendwas in den Sinn, dass man denkt, oh, das ist interessant, ich glaube, das kommt häufig vor. Dann beginnt man das in einer anderen Farbe zu markern und geht auch nochmal im Text zurück. Und genau das kann man halt auch mit dem Computer machen, also mit Annotationstools. Und das Schöne daran ist, dass die dann quasi alles automatisch auszählen. Also wenn man jetzt selber dann später, wenn man das Heft halt durchannotiert hat oder das Buch, dann müsste man ja selber durchgehen und gucken, welche Phänomene sind denn jetzt wirklich häufig vertreten, und dann hat man so einen Eindruck davon, und es ist sehr, sehr mühsam, das natürlich irgendwie auch alles dann selber letztendlich auszuzählen. Und dann kann der Computer das halt ganz automatisch machen. Der merkt sich halt auch alles, ne? Also alles, was man da markiert, ist natürlich auch dann einfach festgehalten. Das ist der eine Vorteil. Und der nächste Schritt ist dann, dass man das Ganze auch visualisieren kann. Also man kann dann sowas wie eine Verlaufsvisualisierung machen und dann halt gucken, wo im Text kommt das denn nun häufiger vor als an anderen Stellen. Und dann kann man nochmal wieder in den Text zurückgehen und sich diese Stellen angucken. Und das ist eine sehr intensive Art, eigentlich mit Texten zu arbeiten. Und ich finde, dass der Computer einem das da wirklich erleichtert und auch so eine Art Denkhilfe halt bietet, weil er einen immer wieder auf die interessanten Stellen zurückweist letztendlich und man da immer zurückspringen kann. Und man kann
Das
natürlich auch
heißt, es.
gucken,
Achso.
ein Gedanke kam mir dann noch.
Ja,
Man
bitte.
kann natürlich auch gucken, was der Computer nicht erkennt. Also gerade bei solchen Sachen wie jetzt Genderzuschreibung ist das auch wahnsinnig interessant, was entgeht dem Computer denn dann? Und wenn man sich das nur genauer anguckt, dann lernt man eben viel darüber, was denn eigentlich das ist, was eben nicht so normiert ist oder nicht so eine stereotype Darstellung ist, sondern eben irgendwie was ein Computer nicht so gut lernen kann. Das sind häufig die Phänomene, die dann auch einen weiterbringen beim Denken, beim Nachdenken über die Kategorie Gender zum Beispiel.
Jetzt sind wir dann auch in Richtung Qualität, würde ich mal sagen. Nicht nur Zielen, Quantität, das Thema, was uns ja beschäftigt. Was ist ein gutes Buch? Kann man das sagen, auch mit Hilfe dieser Analysen? Was ist ein gutes Buch aus Sicht der Literaturwissenschaft?
Ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, muss man sagen. Und ich muss auch gestehen, also ich habe in meinem Bachelorstudium habe ich Kulturwissenschaften studiert, und da versucht man natürlich diese Frage so gut wie möglich irgendwie nach hinten zu drängen und zu sagen, es kommt eigentlich gar nicht so sehr auf eine Qualität an, sondern man schaut sich eben einfach unterschiedliche Arten von Literatur an, zum Beispiel Popliteratur oder zeitgenössische oder eben nicht. Aber natürlich gibt es diesen Ansatz in den Literaturwissenschaften, sich genau die Frage zu stellen. Das gibt es auch in den digitalen Literaturwissenschaften. Und da fallen mir jetzt so spontan zwei Forschungsprojekte ein, die da sehr unterschiedlich mit umgehen. Also ein Forschungsprojekt hat zum Beispiel eine sehr, sehr groß angelegte Umfrage gemacht und halt Texte einschätzen lassen von Leuten. Weil natürlich sowas wie ein gutes Buch, also so Qualitätskriterien sind natürlich sehr individuell. Und jeder sieht das ein bisschen anders und dann haben sie es halt abgefragt und geguckt, ob es denn so übereinstimmende Kriterien gibt. Und da spielt ganz viel mit rein, also auch sowas wie der Ruf des Verlages zum Beispiel. Wenn man einen Text nicht gelesen hat und man weiß, in welchem Verlag der erschienen ist, dann kann es sein, dass man ihm ein Qualitätskriterium quasi zuschreibt, obwohl man den Text halt gar nicht gelesen hat. Solche Sachen sind da eben wichtig. Oder natürlich auch, wenn andere einem das empfehlen und den Text schon gelesen haben, sagen, es ist ein gutes Buch. Auch der Ruf der Autoren spielt da natürlich mit rein. Das sind so subjektive Kriterien. Und dann gibt es ein anderes Forschungsprojekt, das ist sehr textbasiert daran gegangen und hat gesagt, nee, wir gucken uns mal so Sachen an, die eben auch in den Literaturwissenschaften häufiger schon mal so im Gespräch waren, sowas wie Satzlänge oder Satzkomplexität oder den Wortschatz, wie viele Wörter werden nur einmal genutzt. Und das ist ganz interessant, weil die haben eben wirklich ganz, ganz viele Tausende von Texten angeschaut, und zwar Heftchenromane im Vergleich zu belletristischer Literatur. Und da gibt es jetzt so einige Sachen, die sie schon rausgefunden haben, die gar nicht in Frage kommen für diese Qualitätskriterien. Also da unterscheiden sich diese Heftchenromane gar nicht so stark von der belletristischen Literatur. Also da sind so ein paar Negativerkenntnisse quasi schon rausgekommen, aber die sind noch dabei. Also es ist ein sehr groß angelegtes Forschungsprojekt und ich beobachte das auch sehr gespannt, weil da immer wieder neue interessante Erkenntnisse kommen.
Ja, also gerade wenn ich mir denke, große Textmengen durchsuchen, dann kommen mir einfach Algorithmen in den Sinn. Ich springe vielleicht ein bisschen, aber es gibt ja amerikanische Wissenschaftler, die behaupten, Bestseller könnten mit Hilfe von Algorithmen gemacht werden. Also es gäbe so etwas wie einen Bestseller-Code. Was hat es damit auf sich und was hältst du davon?
Ja, das ist tatsächlich auch ein wahnsinnig spannender Ansatz, den ich auch mitverfolgt habe. Das ist ein amerikanischer Kollege, der sich das angeguckt hat und dann eben dieses eher etwas populärwissenschaftlich ausgerichtete Buch, der Bestseller Code, geschrieben hat, zusammen mit einer Kollegin. Und das ist schon, also das ist schon beeindruckend, was die geleistet haben, weil die haben eine Fülle von Methoden aus den digitalen Literaturwissenschaften genommen. Es ist so ein bisschen trügerisch, finde ich. Also es wirkt immer so, als wäre es der eine Algorithmus, der jetzt sagen kann, dies ist ein Bestseller und dies nicht. Aber wenn man das Buch sehr genau liest, dann merkt man, da stecken eigentlich sehr viele Methoden dahinter, die miteinander kombiniert sind. Und das war in der Tat auch sehr interessant, weil das im Prinzip auch ein ähnlicher Ansatz war. Also der Matthew Jokers, der das Projekt eben auch mit initiiert hat, mit der Kollegin Jodi Archer, der ist eben auch so daran gegangen zu sagen, ich möchte eigentlich, also ich als Literaturwissenschaftler möchte eigentlich wissen, ob man Qualität erkennen kann mit diesen Algorithmen. Also ob mir ein Algorithmus sagen kann, dieses ist ein qualitativ hochwertiges Buch und das nicht. Und dann kam eben Jodi Archer, die auch so ein bisschen Verlagshintergrund hat und die sagte, lass uns doch erstmal gucken, ob Bestseller erkannt werden können. Und da haben sie tatsächlich auch wieder in einem relativ groß angelegt, ich glaube über 5 Jahre ging dieses Forschungsprojekt, geschaut, wie man das rausfinden könnte und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass so zu 80%, also das Tool, was sie dann eben am Ende hatten oder diese Kombination von Methoden, konnte zu 80% vorhersagen, ob etwas ein Bestseller ist oder nicht, unter Laborbedingungen. Und das muss man natürlich dazu sagen, weil dieser Schritt ist gar nicht so einfach dann von diesen literaturwissenschaftlichen Ansätzen zur Praxis. Denn das war irgendwie die Idee dahinter, dass man dann irgendwie so eine Agentur auch gründet und sagt, okay, dann können wir ja auch Texte darauf untersuchen. Aber letztendlich ist es bei diesen sehr unbekannten Texten ja gar nicht sicher. Und es sind eben auch nur 80%, die der Algorithmus da genau zusortiert. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben ein großes Korpus und wir wissen im Prinzip schon, das sind die Bestseller gewesen und das sind die Nicht-Bestseller. Und dann können wir halt sagen, okay, hier war der Algorithmus, hatte er recht und hier hatte er nicht recht. Aber wenn wir jetzt komplett unbekannte Texte da einspeisen, dann ist natürlich gar nicht so sicher, ob das auch wirklich funktioniert. Und ich habe tatsächlich vor kurzer Zeit mal geguckt, ob diese Webseite für diese Agentur, die Sie da gründen wollten, ob die noch besteht. Und sie besteht nicht mehr. Also ich vermute, dass der Ansatz vielleicht in der Praxis sich nicht ganz so bewährt hat, wie man sich das vorstellt. Aber also literaturwissenschaftlich sehr interessant, das Vorgehen.
Ich denke mir, dass der Hintergrund war, dass auch Verlage bei diesen Unmengen von Einsendungen, die sie kriegen, dann ein Tool gehabt hätten, zu sagen, ja, das nehmen wir nicht.
Genau, das wäre
Wenn
natürlich auch
so.
noch eine Möglichkeit.
Aber aus Sicht der Autoren wäre es natürlich auch interessant. Aber Stichwort Algorithmus, da kommt dann natürlich Amazon in den Sinn. Da werden nicht Texte analysiert, sondern das Verhalten von Menschen, die etwas kaufen. Jetzt also Stichwort Buchempfehlung aus Sicht des Lesers. Was hältst du denn da von den Amazon-Algorithmen?
Also ich persönlich stelle immer wieder fest, dass sie eigentlich gar nicht so gut sind. Also man muss natürlich dazu sagen, dass ich keine Ahnung davon habe, wie genau dieser Amazon-Algorithmus oder die Amazon-Algorithmen funktionieren. Ich bin dann natürlich auch erstmal nur ja, dann diejenige, die halt sich anschaut, was passiert, wenn man irgendwie auch Kundenverhalten dort einspeist. Und das ist ja häufig so, dass sehr, sehr ähnliche Texte vorgeschlagen werden. Und das ist gerade, wenn man irgendwie auch natürlich literaturwissenschaftlich unterwegs ist, dann wird einem sehr viel Literaturwissenschaftliches, zum Beispiel jetzt, wenn man, kann man ja auch antiquarisch kaufen, wenn man also antiquarisch sich Sensurkram literaturwissenschaftliches Werk gekauft hat, dann wird einem in Zukunft sehr viel literaturwissenschaftliche Suhrkamp-Werke vorgeschlagen. Ob das nun inhaltlich so relevant ist oder nicht, es steht dabei nicht so im Vordergrund. Das ist ja so die eine Ebene. Und das andere ist ja immer dieses Kunden, die so etwas gekauft haben, wie das, was Sie gerade gekauft haben, kaufen auch gerne das und das. Das funktioniert manchmal ganz gut, finde ich. Also da denkt man manchmal schon, ja, okay, das gehört schon thematisch zusammen, weil ja auch Kunden, die einen Einkauf machen, tatsächlich oft ein ähnliches Kaufinteresse haben. Also dass sie sagen, okay, wenn die jetzt zum Beispiel auch gerade an einem literaturwissenschaftlichen Thema, Raum zum Beispiel, dran sind, dann wollen sie vielleicht dieses eine antiquarische Buch über Raum, aber auch das andere, was irgendwie so ein bisschen ähnlich ist. Und das funktioniert manchmal ganz gut. Und das ist ja so die andere Seite. Und dann gibt es ja noch diese Bewertung, die man sich dann ja auch alle noch einzeln durchlesen kann. Also es ist schon ein komplexes System, das an einigen Stellen ganz gut funktioniert und an anderen doch noch eher enttäuschend ist, finde ich.
Also aus Sicht der Autoren ist es ja schon relevant, wie mein Buch da rankt. Siehst du irgendeinen Ansatz, wie man dieses System da auch für sich nutzen kann, um besser zu ranken oder so?
Dazu habe ich natürlich relativ wenig Vorerfahrung einfach mit Amazon und auch so als Autorin, also keine, um ehrlich zu sein. Aber solche Systeme sind ja meistens schon so, dass man sie irgendwie für sich nutzen kann. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit sozialen Medien oder irgendwie sowas, dann kann man meistens ja schon versuchen, das eben so zu nutzen, dass man dort sehr sichtbar wird. Im Grunde ist das vielleicht auch was, was Autoren sehr gut zusätzlich halt nutzen können, also um nicht so abhängig zu sein von Plattformen wie jetzt zum Beispiel Amazon, dass man eher sagt, na, ich nutze lieber soziale Medien, da weiß ich, was ich habe und was ich kann und das ist vielleicht ein bisschen einfacher noch als dieses geschlossene System Amazon, weil die Algorithmen dahinter doch sehr, sehr verborgen sind, wie ich finde. Aber natürlich ist es gut, mehr Bewertungen zu bekommen. Das ist natürlich was, was irgendwie schon ein Faktor ist. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn irgendwie Autoren sagen, oh, so eine schlechte Bewertung, die zieht einen natürlich runter. Also ich würde vielleicht als Autorin gar nicht unbedingt ständig auf Amazon sein, weil man ja auch irgendwie demotiviert wird, wenn man sieht, oha, da hat jemand irgendwie eine Ein-Sterne-Bewertung vergeben. Das ist natürlich, ja, ist natürlich irgendwie auch was man sich auch überlegen muss, ob man sich das antun möchte. Aber vielleicht ein Gedanke kommt mir noch gerade, nämlich beim Podcast, da wir ja hier auch im Podcast sind und ich selber ja auch einen Podcast betreibe. Da ist es natürlich auch so, dass diese Bewertungen ja schon dazu beitragen, dass auch der Podcast irgendwie sichtbarer ist, jetzt zum Beispiel bei iTunes. Und klar kann man da natürlich auch immer diejenigen, von denen man weiß, sie hören den Podcast gerne oder überhaupt im Podcast dazu aufrufen, da auch Bewertungen zu hinterlassen. Vielleicht ist das nochmal so ein Weg, dass man vielleicht auch sowas wie Social Media Marketing nutzt, um die eigenen Leser und Leserinnen eben auch zu bitten, wenn ihnen ein Buch gefallen hat, dass sie dann eben auch Bewertungen zu hinterlassen dann irgendwie auf Amazon oder auf anderen Plattformen.
Ja, super. Jetzt haben wir die 20 Minuten fast voll. Dorothea, hast du noch eine Frage?
Ich hoffe, ich habe euch nicht überfahren.
Nein, überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Ne? Also vor allem den ersten Teil fand ich total interessant. Wir würden es gerne noch ein bisschen zusammenfassen zum Abschluss. Also wir haben über digitale Methoden gesprochen, wie man literarische Texte analysieren kann. Wir haben darüber gesprochen, was ein gutes Buch ausmacht, also Qualitätskriterien, sowohl digital als auch analog, über Algorithmen, über undurchschaubare Algorithmen. Das ist wirklich ein sehr weites Feld und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr von dir hören werden.
Ja, Mareike, zum Abschluss noch mal. Du podcastest, du bloggst.
Genau, ich habe einen Podcast und einen Blog, die quasi zusammengehören, die sind verknüpft. Der heißt Lebe lieber literarisch, der Blog und der Podcast auch. Findet man auch auf lebe lieber literarisch, alles in einem Wort.de. Da blogge ich eben auch über so literaturwissenschaftliche Fallstudien und eben so Methoden auch aus den digitalen Geisteswissenschaften. Dann habe ich einen Podcast mit drei Kollegen und Kolleginnen zusammen, der heißt Radium 20, das steht für Radio Digital Humanities und 20, weil wir uns eben 2020 gegründet haben. Dort laden wir uns immer Gäste ein aus den unterschiedlichen Gebieten der digitalen Geisteswissenschaften, um darüber zu sprechen, was sie eben so machen in ihrer Forschungstätigkeit. Und das findet man eben überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben auch eine Webseite, radium20.de. Das sind so die zentralen Anlaufpunkte. Ich bin auch in den sozialen Medien. Also eigentlich findet man mich überall. Wie stolpert man überall über mich? Da bin ich eben auch auf Twitter und auf Instagram. Und ich habe auch sogar ein paar Videos auf TikTok gestellt, um diese Plattform mal zu testen. Also auch da kann man fündig werden unter Digital Humanities Woman.
Prima. Verlinken wir in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, Mareike.
Vielen herzlichen Dank, Mareike.
Ja, ich danke euch, dass ich bei euch sein darf.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und auf uns.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.